der zentrale Punkt war, man hat aus der Geschichte gelernt, man hat die alten Todfeindschaften überwunden, man hat sich zur Zusammenarbeit bekannt, man hat die Unterstützung der österreichischen Bevölkerung gehabt und das war eine reale Chance. Sie ist genutzt worden und sie hat uns auf die Straße der Demokratie geführt. So sehe ich das.
Der Sozialkompass, eine Sendereihe der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Achtzigste Geburtstage sind nicht unbedingt Straßenfeger und Partykracher. Meist gratuliert man den Jubilaren mit Respekt, erträgt Kaffee und Kuchen, so manch gereimte Ode mit Gleichmut und ist am Ende dann froh, wenn's vorbei ist. Heute soll das nicht so sein, auch wenn wir heute hier bei der Sozialkompass tatsächlich einen Geburtstag feiern. Denn dieser Geburtstag geht uns alle an. Mein Name ist Henning Kling und ich darf Sie auch heute wieder an der Seite von KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit durch diesen Podcast begleiten. Markus, bevor wir unseren Partygast vorstellen, wer ist denn überhaupt das Geburtstagskind?
Hallo, wir feiern in diesen Tagen den 80. Geburtstag der Zweiten Republik Österreichs. Denn am 27. April 1945 unterzeichneten Vertreter von SPÖ, ÖVP und KPÖ die österreichische Unabhängigkeitserklärung, mit der Österreich sich vom zerfallenden Deutschen Reich lossagte, den sogenannten Anschluss als unrechtmäßig erklärte und sich so den Weg in die Freiheit ebnete. Und wir wollen dieses Datum zum Anlass nehmen, einmal nicht nur zurückzublicken auf das, was war, sondern schon eine kleine Bilanz versuchen, aber auch mit dem Blick, wie kann es gut weitergehen mit unserer Republik. Denn diese Zweite Republik ist grosso modo eine Erfolgsgeschichte. Warum ist das so? Was waren Meilensteine ihrer Entwicklung? Und wo geht die Reise vielleicht noch hin? Das sind so die Fragen, die uns interessieren.
Und damit kommen wir dann auch schon direkt zu unserem Partygast heute, dem einzigen und zugleich dem passendsten, den man eigentlich für so eine Feier sich wünschen kann. Willkommen, Heinz Fischer.
Gerne.
Heinz Fischer war von 2004 bis 2016 der 11. Bundespräsident der Republik Österreich. Er hat aber auch schon zuvor eine lange Politkarriere in der SPÖ und an wichtigen Positionen hingelegt. Er war Bundesminister für Wissenschaft und Forschung und über 12 Jahre Präsident des Nationalrats. Seit 2016 ist er offiziell im Ruhestand, aber der gestaltet sich ja bei Menschen wie ihm natürlich eher als Unruhestand. So ist er unter vielem anderen auch seit 2018 Co-Vorsitzender des Ban Ki-moon Center hier in Wien und seit 2017 Vorstandsvorsitzender des Instituts für die Wissenschaft vom Menschen, ebenfalls in Wien. Also von Ruhestand keine Spur, kann man sagen.
Herr Dr. Fischer, das heutige Österreich ist eine politische, aber wohl auch eine soziale Erfolgsgeschichte. Das wird vielleicht von jüngeren Menschen nicht mehr so gewürdigt, diese Erfolgsgeschichte. Was würden Sie antworten, wenn junge Menschen, vielleicht Ihre Enkel, Sie fragen, warum man denn so einen Geburtstag feiern sollte?
Also zunächst bedanke ich mich sehr herzlich für die Einladung und auf Ihre Frage direkt eingehend. Es können sich vielleicht jüngere Generationen gar nicht in vollem Umfang vorstellen, was es bedeutet hat, dass im Jahr 1945, ich war damals ein Kind, ein Volksschüler, eine Zeit des mörderischen Krieges, einer brutalen Diktatur, der Existenz von Standgerichten und Konzentrationslagern, und vor allem den militärischen Auseinandersetzungen ein radikaler Wechsel zum Ende des Krieges, zum Ende der Diktatur, zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft und auch zum Ende des Anschlusses Österreichs an Hitlerdeutschland folgte. Das war ein atemberaubender, positiver, schwieriger Wechsel und ich kann mich nicht nur daran erinnern, wie meine Mutter erleichtert war, dass die nächtlichen Bombenalarme und die Flucht in den Kohlenkeller, von dem man sich Schutz erhofft hat im Falle eines Bombentreffers, zum plötzlichen Ende des Krieges und Ende der Bomben und Ende der Schüsse und Ende der Kampfhandlungen und Zerstörungen führte. Und was ich mir auch gemerkt habe, ist, wie mein Vater eines Tages zu mir als Kind gesagt hat, weißt du, Heinz, du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein Unterschied ist, dass ich jetzt im Kaffeehaus in der Leinzer Straße mit meinem Bruder, dem Onkel Ernst, sitzen kann und reden kann, das, was ich mir denke, und man nicht dauernd gezwungen ist, sich zu fürchten, dass jemand nebenan sitzt, der das der Gestapo meldet, sodass es die schrecklichsten Folgen bis hin zur Haft und zur Lagerhaft führen kann. Und daher bin ich wirklich überzeugt und gebe das auch gerne weiter, dass das ein Grund zum Feiern ist, dieser Gedenktag, dieses Jubiläum, das ungefähr im April 45, teilweise erst im Mai 45, die militärischen Kampfhandlungen ein Ende gefunden hat, dass Österreich wieder ein selbstständiger Staat wurde und dass wirklich von einem Tag auf den anderen, nämlich mit dem Abzug der deutschen Wehrmacht, wieder demokratische Zustände hergestellt werden konnten. Und daran denke ich sehr gerne und darüber rede ich auch gerne und daran erinnere ich mich gerne. Und ich bin auch überzeugt, dass man daraus Lehren ziehen kann und soll und muss.
Das heißt, es soll nie nur die Gräuel des Zweiten Weltkrieges, der NS-Herrschaft nicht vergessen werden und dürfen nicht vergessen werden, sondern auch nicht dieser gute Neubeginn. Was sind für Sie die ausschlaggebenden Momente gewesen, dass dieser Neubeginn auch wirklich geglückt ist und sich dann auch fortsetzen konnte?
Ich glaube, dass diese Erlebnisse der brutalen Herrschaft der Nationalsozialisten so dramatisch waren, diese Einschnitte so gravierend waren, dass die Pioniere des Jahres 45, wenn ich sie so nennen darf, daraus gelernt haben. Der Mensch lernt ja doch aus der Geschichte, vielleicht nicht rasch genug, vielleicht nicht viel genug, vielleicht nicht Erfreuliches in erster Linie, aber das Jahr 45 und die Befreiung von der Diktatur wurde von sehr, sehr, sehr vielen, insbesondere von den Anhängern demokratischer Parteien, als die Antithese zu 38 und eventuell zu 34 und 38 empfunden. Also man hat gespürt, es gibt eine Chance. Es war ja am Anfang nicht mehr als eine Chance. Man konnte sich nur bemühen, Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, wir müssen dieses Land wieder aufbauen, wir müssen es demokratisch einrichten, wir müssen die Kriegsfolgen überwinden, wir müssen mit den Besatzungsmächten zurechtkommen und wir müssen aus den Fehlern der Ersten Republik lernen. Und das ist in einer beglückenden Weise gelungen. Und dieses Konzept hat in Österreich funktioniert. Die Russen waren einverstanden, dass eine Regierung aus Vertretern der drei antifaschistischen Parteien, wie man damals gesagt hat, gebildet werden. Das waren die Sozialdemokraten, das waren die Christlichsozialen und das waren auch die Kommunisten. Und dieser Start war ein Glücksfall. Da ist auch die Erfahrung der Diktatur, nämlich die negative Erfahrung mit der Diktatur, drinnen gesteckt. Da ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit drinnen gesteckt. Ich glaube, der zentrale Punkt war, man hat aus der Geschichte gelernt. Man hat die alten Todfeindschaften nach bitteren Lehren und bitterem Lehrgeld überwunden. Man hat sich zur Zusammenarbeit bekannt. Man hat die Unterstützung der österreichischen Bevölkerung gehabt. Und das war auch nicht mehr als eine Chance, aber es war eine reale Chance. Sie ist genutzt worden und sie hat uns auf die Straße der Demokratie geführt. So sehe ich das.
Der Sozialkompass, eine Sendereihe der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Herr Dr. Fischer, bei einem Geburtstag feiert man üblicherweise ja nicht nur den guten, gelungenen Start eines Lebens, sondern auch in weiterer Folge sozusagen die weitere Entwicklung und Entfaltung dieses Lebens. Was wären in Ihrer Wahrnehmung so entscheidende, vielleicht auch politische Weichenstellungen in den folgenden Jahren nach dem guten Start?
Wenn ich mich mit der Zeitgeschichte befasse, dann hat es ja sehr viele markante Punkte gegeben, wenn man sich das so anschaut. Schließlich ist 80 Jahre ja nicht irgendein kurzer Moment. 80 Jahre, das sind 3 Generationen ungefähr. Aber wenn man die allerwichtigsten Punkte herausnimmt, erstens die Wiedererrichtung eines selbstständigen demokratischen Österreich im April 45. Zweitens die klugen langfristigen Weichenstellungen im November 45 bei den Wahlen, bei der Regierungsbildung, bei der Wahl von Renner zum Bundespräsidenten und bei der Etablierung der Demokratischen Republik Österreich auf dem Gebiet aller 9 Bundesländer. Drittens der Staatsvertrag, 10 Jahre später, nach mühsamen Verhandlungen und unmittelbar darauf der Beitritt Österreichs zu den Vereinten Nationen, der Eintritt in die internationale Staatengemeinschaft und wiederum kurze Zeit später das Gesetz über die immerwährende Neutralität Österreichs, das sich meiner Meinung nach sehr bewährt hat und ich halte das nach wie vor für ein wichtiges Bauelement unseres Landes. Dann ist das nächste heikle Datum, das Jahr 66, wo die Frage war, kann man die Zusammenarbeit der beiden großen Parteien beenden, indem eine Einparteienregierung der ÖVP gebildet wurde, oder führt uns das wieder zurück in alte Konflikte, an denen die Erste Republik gescheitert ist? Da hat es sehr hitzige Diskussionen in den Parteien gegeben, an die ich mich noch erinnern kann. Aber es ist das demokratische System Österreich schon stark genug gewesen und fest genug verwurzelt gewesen, dass das Ende der Großen Koalition nicht das Ende der Stabilität oder der Bereitschaft zur Zusammenarbeit in Österreich bedeutet hat. Das vierte Datum oder der vierte wichtige Wendepunkt war dann der Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989. Das war ein historisches, natürlich weit über Österreich hinausreichendes Ereignis, hat die Weltpolitik beeinflusst. Der fünfte Punkt war, und das fünfte, was ich nennen möchte, war der Beitritt Österreich zur Europäischen Union im Jahr 95, vorher eine Volksabstimmung, wo das mit 2/3 Mehrheit gebilligt wurde. Und seither hat Österreich eine, glaube ich, gute und stabile Entwicklung gehabt, wobei wir aber jetzt zweifellos durch eine Fülle an grundlegenden Veränderungen in ein sechstes Stadium eingetreten sind, nämlich ein Stadium, in dem wir konfrontiert sind mit dem russischen Angriff, militärischen Angriff auf die Ukraine, wo das Problem der Umwelt eine neue Dimension und eine neue Dramatik in die Entwicklung der Menschheit gebracht hat und wo meines Erachtens, obwohl wir gerade mittendrin stecken, der neue amerikanische Präsident Bausteine der Weltordnung in Frage stellt, sodass noch nicht absehbar ist, wohin das führen wird, ob man einmal in Zukunft sagen wird, mit dem Antritt von Präsident Trump zu seiner zweiten Amtsperiode hat ein neuer Abschnitt in der Weltpolitik begonnen. Das ist noch nicht endgültig entschieden, aber es spricht vieles dafür, dass das wirklich, dass wir jetzt gerade, auch wo wir sitzen und dieses Gespräch führen, Zeugen eines neuen Kapitels in der Weltpolitik sind.
Österreich wurde mal so als Insel der Seligen auch bezeichnet. Das geht zurück. 1971 soll der Begriff von Papst Paul VI. Im Rahmen seines Besuches bei einem ihrer Vorgänger, Bundespräsident Franz Jonas, im Vatikan geprägt worden sein, dieser Begriff Insel der Seligen. 36 Jahre später haben Sie als Bundespräsident Papst Benedikt XVI. Empfangen und mussten da aus seinem Mund hören, Österreich sei keine Insel der Seligen mehr. Was ist da in diesen 36 Jahren dazwischen geschehen? Sie haben einiges schon angeschnitten, aber es ist ja nicht erst so, dass uns die letzten Jahre mit Ukraine-Krieg, mit Präsident Trump sozusagen jetzt plötzlich nach einer sehr langen Friedenszeit vor ganz neue Herausforderungen stellen, sondern da ist auch, muss ja auch schon dazwischen etwas gewesen sein, dass man von diesem Diktum eigentlich Abschied genommen hat. Heute würde das ohnehin kaum mehr jemand in den Mund nehmen.
Ich sehe das doch ein kleines bisschen anders. Ich meine, dieses Kompliment, das gelautet hat, Österreich ist eine Insel der Seligen, war, so sehe ich das, eine aus Gastfreundschaft und aus Wohlwollen entstandene Übertreibung. Weil auf dem Globus unserer Welt gibt es keine Inseln der Seligen. Jedes einzelne Land hat Probleme, hat Sorgen, macht Fehler, hat auch kriminelle Menschen unter sich, trifft Fehlentscheidungen. Also wir Österreicher haben uns natürlich sehr gefreut, aus dem Mund eines Papstes zu hören, dass Österreich eine Insel der Seligen ist, und das ist immer wieder zitiert worden. Aber ich glaube, im Grunde war die Einschätzung von Benedikt dem 16., der, wie Sie richtig gesagt haben, mein Gast und der Gast von Kardinal Schönborn war, er hat sich genauso freundlich gegenüber Österreich geäußert, hat den Friedenswillen unseres Landes anerkannt, hat das Funktionieren des demokratischen Systems anerkannt, hat die gute Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche in Österreich anerkannt. Er hätte genauso sagen können, ich bin der gleichen Meinung wie einer meiner Vorgänger und gratuliere euch, dass ihr nach wie vor eine Insel der Seligen seid. Wäre nicht falsch gewesen, aber es war auch nicht notwendig. Und ich sag's noch einmal, ich glaube, in der Politik und oft in der realen Welt gibt es keine Inseln der Seligen, außer sie picken einen winzigen Flecken, ein besonders gut geführtes Kloster oder was heraus. Vielleicht ist das eine kleine Insel der Seligen, und selbst da wird's Sorgen und Schmerzen und Probleme geben. Ich fühle mich nicht irgendwie herabgestuft oder so, dass das Wort von der Insel der Seligen nicht wiederholt wurde, sondern jeder Papst hat seine eigene Sprache, und das ist gut so.
Der Sozialkompass, eine Sendereihe der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Sie haben vorhin bereits die aktuellen weltpolitischen Verwerfungen kurz erwähnt, Ukraine, US-amerikanische Präsidentschaft. Aber das ist es ja nicht allein, das aktuell Sorgen macht. Wenn ich mir so die, nicht nur die europäischen Wahlen der letzten Jahre anschaue, sondern auch weltweit und auch die die objektiven Zahlen, die Zahlen funktionierender Demokratien weltweit sind rückläufig. Wir haben es mit politischen Polarisierungen in immer mehr Ländern zu tun. Es ist ein klares Anzeichen, dass der soziale Friede in vielen Staaten und auch in Österreich prekärer geworden ist. Was sind für Sie hier vielleicht die entscheidenden Faktoren und wo sehen Sie, wo müsste man ansetzen, um sozusagen eine gute weitere Entwicklung der Demokratien und vor allem hier in Österreich auch zu gewährleisten?
Das ist natürlich eine Frage, über die wir alle, wie ich annehme, ernsthaft nachdenken, und das ist auch schwierig. Ich sage immer und ich bringe immer Beispiele, die mir beweisen, dass es unmöglich ist eigentlich, dass wir uns damit abfinden müssen. Die Vergangenheit steht in jedem Detail fest. An der Vergangenheit kann ich keinen Millimeter mehr verändern. Vergangen ist vergangen, ist unveränderbar. Die Zukunft ist gestaltbar und die Faktoren, die da zusammenwirken, entziehen sich einer Prognose. Wenn ich denke, was man im Jahr 1900 über 1920 gewusst hat, verdammt wenig, weil der Weltkrieg und die russische Revolution und die technologischen Fortschritte und das. Denken Sie nach, was wir im Jahr 1920 über das Jahr 40, konnte man sich auch nicht vorstellen, dass dort ein Herr Hitler in Deutschland sitzt, dass Österreich ein Teil Deutschlands ist, dass wie sich Russland weiterentwickelt hat. Und im Jahr 40, also kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, haben wir keine Ahnung gehabt, wie es im Jahr 60 ausschauen wird und so weiter. Also wir werden im Jahr 2020 wenig Bestimmtes aussagen können über das Jahr 2040 zum Beispiel. Aber eines ist klar, die historische Entwicklung ist nicht eine lineare. Die historische Entwicklung ist wellenförmig. Die historische Entwicklung hat Phasen der Beschleunigung und der Abbremsung. Sie hat Phasen, wo progressive Entwicklungen, Französische Revolution 1848, 1917, 18 oder die Gegenentwicklung vorherrschend ist. Also ich kann sagen, die Entwicklung der letzten 20 Jahre in die Zukunft zu projizieren, führt zu keinem gesicherten Ergebnis. Wir können nur sagen, die Demokratie ist etwas unglaublich Wichtiges und wir bemühen uns weiter, demokratische Strukturen aufrechtzuerhalten und die Chance dafür ist jedenfalls vorhanden. Es gibt keinen Grund zu sagen, die Demokratie ist dem Untergang geweiht oder was. Wir müssen uns auch bemühen, die Vermeidung von militärischen Konflikten zu erreichen. Der Krieg ist ein großer Feind der Menschheit, erst recht ein großer Feind der Menschenrechte und der Demokratie, aber es gibt immer noch die Philosophie, si vis pacem para bellum, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Ich halte das für einen verhängnisvollen Satz, aber es ist ein Faktum, dass man glaubt, dass man die Gefahr des Krieges am besten dadurch überwindet, dass man die Rüstung besonders beschleunigt und damit doch auch Risiken für den Frieden in großem Ausmaß schafft. Da ist mir das Zitat von Willy Brandt, der mal gesagt hat, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Das entspricht meiner Gefühlslage und meiner Einschätzung viel besser. Und wir müssen halt alle Gutgesinnten sammeln, die begriffen haben, dass der Krieg keine Probleme löst.
Jetzt haben Sie gerade eben im Einstieg, in der Einstiegsfrage, viel persönlich Biografisches berichtet und damit auch begründet, warum Sie für diese Republik brennen, weil Sie Erfahrungen gemacht haben, familiärer Art und auch sozusagen auf den Trümmern des Krieges, wo Österreich dann wieder erstanden ist. Nur würden heutige junge Generationen sagen oder junge Menschen heute sagen, das ist ihre Geschichte, die Geschichte von Heinz Fischer, von vielen anderen auch, aber nicht unsere. Wir haben weder Hunger gelitten, grosso modo, noch haben wir Krieg bisher im eigenen Land erlebt. Wie blicken Sie auf diese Generation? Weil bei Ihnen ist ja das Pathos, was Sie einbringen, darin begründet, in dieser biografischen Verwurzelung auf den Trümmern. Wenn heutige Generationen das nicht mehr haben, bricht da ein Stück Motivation, ein Stück Fundierung von Demokratieverständnis weg? Erfüllt Sie das mit Sorge?
Also das ist natürlich eine sehr interessante Frage und ich lebe gewissermaßen mit dieser Frage, weil ich habe Kinder und ich habe auch Enkelkinder und die Enkelkinder sind alle im Gymnasium, in der Schulzeit, stellen mir auch manchmal solche Fragen und ich erkenne daraus, wie sehr jede Generation letztlich ihr Schicksal selber gestalten muss und wie sehr jede Generation geprägt ist. Mein Vater war geprägt von Dingen, die ich nicht erlebt habe und meine Gedankenwelt umfasst einen Zeitraum, der meinen Kindern und Enkelkindern fremd ist. Trotzdem glaube ich, dass es in jeder Generation und in jedem Menschen ein angeborenes Gefühl für Menschenrechte gibt und dass in allen Menschen eine Mischung aus Gut und Böse vorhanden ist und es daher eine zeitlose und nicht an eine bestimmte Generation gebundene Aufgabe ist, die Menschenrechte und die Menschenwürde und die Bereitschaft zum Frieden zu stützen. Mir hat immer so dieser Artikel 1 der Menschenrechtsdeklaration gefallen, der da sagt, alle Menschen sind gleich an Rechten und Würde geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und haben einander im Geist der Brüderlichkeit, hat man damals 45 noch gesagt, zu begegnen. Also wenn es uns gelingt, dieses Prinzip oder diese Erkenntnis lebendig zu erhalten, dann ist das für jede neue Generation ein Ziel, egal ob sie geboren ist in einer Zeit, wo noch die Pferdetramwei war oder die Wiener Stadtbahn oder die modernen Verkehrstechnologien oder das 22. Jahrhundert angebrochen ist. Dieses kurze Prinzip auszugehen von der Gleichwertigkeit der Menschen und von der gleichen Würde der Menschen und von ihrer Verpflichtung, anderen auf Augenhöhe zu begegnen und nicht eine Herrscherschicht und eine Proletenschicht oder wie ich sagen soll, eine Untermenschen zu kreieren. Wenn uns das gelingt, dann haben wir unser Menschenleben gut verbracht. Und es wird uns nie vollständig gelingen, aber es kommt immer wieder zum Durchbruch und es macht immer wieder Freude zu sehen, dass Menschenrechte doch ein Gewicht haben.
Ich stelle noch eine Abschlussfrage. An einem Geburtstag darf man sich eben auch was wünschen. Was wünschen Sie der Zweiten Republik zum Geburtstag? Was wünschen Sie den Bürgern und Bürgerinnen dieser Zweiten Republik?
Also der Wunsch zum Geburtstag ist ein einfacher, weil der Geburtstag ist der 27. April 2025 und ich wünsche mir, dass zu diesem Geburtstag eben Österreich, Europa und möglichst weltweit Friede, Demokratie, Menschenrechte funktionieren, nicht nur am Papier stehen, sondern funktionieren. Aber das viel Schwierige ist ja, wenn der Geburtstag der 80. vorbei ist, wie soll es dann weitergehen? Und unsere Aufgabe ist ja nicht nur einen schönen Geburtstag zu feiern, sondern die Grundlagen dafür zu legen, sage ich einmal, dass im Rest des 21. Jahrhunderts eine Weiterentwicklung, eine möglichst friedliche Weiterentwicklung unserer Gesellschaft möglich ist und dass wir die Kraft haben und die Klugheit haben, die großen Menschheitsprobleme nicht zu lösen, sage ich, sondern an der Lösung zu arbeiten.
Zu einem 80. Geburtstag stellt sich ja immer die Frage, womit stößt man an und was isst man zum Festakt? Womit würden Sie mit der Republik anstoßen? Mit Frukade, Eierlikör, weißer Spritzer?
Ich würde der Republik die Hand schütteln und alles Gute wünschen.
Das sagt Heinz Fischer, Bundespräsident AD der Republik Österreich. Und damit endet auch hier diese besondere Folge von Der Sozialkompass aus Anlass des 80. Geburtstags der Zweiten Republik. Alle Infos zu dieser Folge und insgesamt zu unserer Podcast-Staffel, die dem Oberthema sozialer Friede gewidmet ist, finden Sie wie immer unter ksoe.at. Und natürlich können Sie dort, wie auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen, den Podcast abonnieren und nachhören. Herzlich gerne auch weiterempfehlen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Henning Klingen,
Markus Schlagnetweit,
Heinz Fischer.
Danke für dieses Gespräch.
Der Sozialkompass, eine Sendereihe der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.